Ich brauche manchmal Zeit, um ein bisschen Spaß zu haben und nicht nur von Orchester zu Orchester und Flugzeug zu Flugzeug zu gehen.
Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich habe einen Gast, der heute nicht zum ersten Mal da ist. Wir haben uns 2020 zum ersten Mal gesprochen. Es gibt aber jetzt gleich drei gute Gründe für die Wiedereinladung, nämlich zwei Konzerte mit dem London Philharmonic im Februar und Mitte April hat sie ihr Debüt hier an der Staatsoper. Dazu kommen wir dann aber noch. Sie war mal Geigerin, ist es eigentlich immer noch, ist aber jetzt hauptberuflich Dirigentin, denke ich, stammt aus New York und heißt Karina Kanellakis. Also, how's it going?
Sehr gut, danke.
Schön, dass das geklappt hat. Sie sind in Amsterdam und bei Ihnen schneit es auch.
Genau.
Bevor wir jetzt anfangen, nochmal ein kurzer Hinweis. Wenn Sie jetzt schon neugierig geworden sind, wer hier sonst so alles zu Gast war, Sie finden Erstklassisch mit Mischke auf allen Podcast-Plattformen, auf abendblatt.de und 5 Sterne aufwärts als Bewertung. Freuen uns und dann machen wir auch weiter. Aber jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Fragen. Ich fange mal einfach an. Welches Stück oder welche Oper ist eigentlich Ihre Angstgegnerin oder Ihr Angstgegner? Was ist ein Stück, wo Sie denken, um Himmels Willen, ich traue mich nicht?
Mich nicht.
Ja.
Ganz ehrlich, die Meistersinger interessieren mich nicht.
Interessieren Sie nicht oder trauen Sie sich nicht?
Also, irgendwie habe ich bis jetzt nicht eine Beziehung gefunden mit diesem Opa. Und es ist immer ein bisschen lustig für mich, weil ich bin ein total Wagner-Freak und Tristan und Isolde und das ganze Ring und alles. Ich traume jeden Tag von dieser wunderbaren Musik, aber irgendwie Meistersinger nicht. Vielleicht das Thema oder die Musik selbst oder irgendwie habe ich ja das noch nicht entdeckt.
Na gut, kommt vielleicht noch. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da waren Sie nicht mehr up and coming, aber inzwischen sind Sie also nicht mehr up und auf jeden Fall da. Sie sind jetzt Chefdirigentin in Rotterdam, Sie haben verlängert da, Sie sind bei London Philharmonic erste Gastdirigentin. Sie haben in London, in Wien, in Chicago, in Luzern, in Berlin, in New York, in Los Angeles, in Paris dirigiert. Sie haben eine Grammy-Nominierung für ein Bartok-Album. Was steht jetzt eigentlich noch auf Ihrer Bucketlist? Ich habe das Gefühl, Sie haben ein unglaubliches Tempo in dieser Karriere vorgelegt. Andere brauchen dafür dreimal so lang, um all das zu erreichen, was Sie geschafft haben.
Danke. Ich kann sagen, dass in dem Moment jetzt, wo ich bin, ja, es stimmt, dass ich habe ganz viele Orchester, also mit ganz vielen Orchestern mein Debüt gemacht und auch nicht nur Debüt, aber zweite, dritte, vierte Mal schon gemacht. Ich glaube, also jetzt kommt eine neue Phase für mich, wo man geht als Dirigent oder Dirigenten zum fünften Mal, zum sechsten Mal zu einem Orchester und als Gast meine ich. Und oder mit meinem Orchester, die niederländische Radioorchester, das ist meine siebte Saison. Mit London ist es meine sechste Saison. Das heißt, wir müssen immer etwas neu entdecken, etwas neu finden zusammen. Ich versuche, ein frisches Repertoire zu bringen, jedes Mal irgendwas anders. Das hat eine andere Stimmung und vielleicht ein unterschiedliche Besetzung jedes Mal. Also nicht nur großes Repertoire. Am Anfang wollte ich nur Wagner, Britten, Strauss machen. Und jetzt es ist noch mehr wichtig, dass es gibt diese Varianz und Unterschied jedes Mal, wenn ich komme, dass ich bringe jedes Mal was Neues und etwas unerwartet für die Musiker.
Wenn man also zu den ganz großen Orchestern nur einmal eingeladen wird und dann nie wieder, dann hat man auch was falsch gemacht.
Das ist viel schlimmer. Ja.
schon mal passiert? Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie dachten, das war jetzt toll, die können mich gerne sofort wieder anrufen? Es hat sich aber nie wieder jemand gemeldet aus diesem Orchester?
Natürlich. Vielleicht nicht so oft, aber ich habe absolut, ich hatte, also das ist absolut man kann nicht Dirigent werden, wo das würde dann nie passieren. Das ist nicht möglich. Es kann sein, dass irgendwann eine Woche mit einem Orchester, das war, ich weiß nicht, im tiefe Januar und es war kalt und alle waren ein bisschen traurig oder böse oder müde und das Repertoire war nicht genau, was das Orchester möchte spielen in der Woche und ich war vielleicht ein bisschen müde oder ich hatte irgendwelche Probleme mit meiner Familie oder irgendwas. Ich meine, ich bin ein Mensch und wir sind alle Menschen und in das Leben, also wir sind nicht Roboter und wir sind nicht perfekt und es kann nicht immer 5-Sterne-Woche, ja, alles super sein. Das macht auch keinen Spaß und ich will auch immer was neu lernen und was neu entdecken von dieser Musik, dass ich dirigiere, aber auch von meiner Art. Also das ist ein lebenslanger Beruf und klappt nicht genau, wie ich will, jedes Mal.
Mhm. Hier in Hamburg hat es jetzt geklappt. Sie haben ja nun den Auftrag im April hier an der Staatsoper bei Frauen, Liebe und Sterben dabei zu sein, von Tobias Kratzer inszeniert. Das lief auch schon mal in Oslo. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Hat er Sie angemorst? Haben Sie ihn angemorst? Weil, soweit ich weiß, ist Ihr Lieblingsstück Blaubartsburg von Bartok und das fügt sich ganz gut, weil das ist ein Drittel von dieser Produktion. Wie sind Sie beide zusammengekommen? Haben Sie das Stück in Oslo gesehen und gesagt, ja, mache ich sofort? Oder wie lief das?
Der Tobias hat sich gemeldet und ich glaube, er wusste, dass Blaubartsburg ist eine meiner Lieblingsstücke. Ich habe es sehr oft gemacht. Ich habe auch eine Aufnahme von diesem Stück gemacht und ich glaube, das ist auch, ich meine, ich freue mich so sehr, an der Staatsoper Hamburg zu arbeiten. Ich glaube, er wusste auch, dass ich liebe Oper und ich möchte noch ein bisschen mehr machen jede Saison. Und ja, ich war sehr froh, als ich habe diese Nachricht bekommen.
Haben Sie dann sozusagen blind zugesagt oder haben Sie sich erstmal angeguckt, was ist über die Inszenierung, die ja das erste Mal in Oslo gelaufen ist, wie die Reaktionen darauf waren oder ist Ihnen das eigentlich egal, weil Hauptsache Blaubart, Hauptsache Staatsoper Hamburg und was auf der Bühne passiert, wird sich dann auch noch finden?
Gute Frage. Ich glaube für mich mit diesen Repertoire, das ist Blaubartsburg von Bartok und auch Zemlinsky, florentinische Tragödie, die ich habe auch schon gemacht. Mit diese zwei, also jedes Stück ist es ein ungefähr 60 Minuten lang One-Act-Oper. Und die sind zwei von meinen Lieblingsstücke. Und auf diesen Grund alleine wollte ich unbedingt dieses Projekt machen. Ich habe auch ganz viele super Sachen von Tobias Kratzer gehört und wollte immer mit ihnen arbeiten. Deswegen für mich, es ist auch für mich ganz wichtig, was passiert auf die Bühne, aber das ist auch nicht mein Territory. Mhm. Ich meine, auch er macht, was er will und hat eine künstlerische Idee und hat alles vorbereitet, seit lange in seinem Kopf. Und mein Job ist einfach, super Musik zu machen und dass die Sängerin und das Orchester zusammenhängen und klingen super.
Das fügt sich dann ja umso besser, weil das dritte Drittel ist Schumann, der Liederzyklus, da braucht man sie eigentlich gar nicht. Das ist normal für Gesangsstimme und Klavier. Dann gehen Sie einen Kaffee trinken oder wird das szenisch gemacht oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also das werden wir uns sehen. Mal sehen, wie es ist mit diese dritte Teil von dieser Inszenierung. Ich fühle mich noch ein Teil von dieses Schumann irgendwie, obwohl ich bin eigentlich nicht ein Teil von diesem Schumann. Mhm. Ich kann es einfach genießen.
Okay. Sie haben das ja nun schon oft miterlebt. Inwieweit unterscheidet sich eigentlich die Arbeit an einer Premiere für Sie von der Arbeit an einer Wiederaufnahme, wenn ein Stück nochmal aus dem Schrank geholt wird und aufgewärmt wird? Es ist eigentlich allen schon klar, wir müssen jetzt hier nicht erstmal den Weg finden durch den Wald zum Licht, sondern ja, es steht alles schon irgendwo im Regiebuch oder sonst wo und Sie müssen es einfach nur noch wieder gut aufwärmen. Macht das weniger Spaß als eine Premiere oder ist es vielleicht sogar einfacher, weil es halt weniger Arbeit ist und weniger Stress, weil die ganze Inszenierungsarbeit ist schon getan, man muss halt nur noch wieder es zusammensortieren, man muss es nicht erst wieder erfinden.
Gute Frage. Das kommt darauf an, der Regisseur und manchmal, ob der Originalregisseur da ist oder nicht, weil manchmal er ist überhaupt nicht da und dann hat eine Assistent, die macht alles. Und auf einer Seite, es ist viel einfacher, eine Wiederaufnahme zu machen, weil es geht schneller und alle wissen genau, was hat letztes Mal funktioniert und dann können wir das noch einmal machen. Aber ich bin eine Person, die, for better or worse, ich kann nicht nur sagen, oh ja, das hat, also letztes Mal, es war super, dann müssen wir das machen. Wenn ich sehe irgendwas, das klappt nicht für mich oder musikalisch, das klappt nicht oder ich finde, dass irgendwas könnte, also wir können es verbessern, ich sage es einfach. Und nicht immer in der Probe, aber manchmal in der Kaffeepause oder irgendwann. Weil es ist noch, also auch mit einer Wiederaufnahme, es ist was Neues. Und wir machen das jetzt mit einer anderen Cast und anderen Sängerin und es ist ein anderer Moment in der Zeit und es wird nie genau gleich sein. Das ist nicht möglich. Und ich finde das zu mechanisch. Und ja, also mit einer neuen, ganz neuen Inszenierung ist natürlich so, Gloves are off. Und man kann alles quasi ganz neu und ohne eine... auf Englisch sagen wir like a preconceived idea. You don't have any preconceived idea. You're completely fresh. Mhm. Und natürlich, das fehlt mit einer Wiederaufnahme. Aber ich finde, es ist noch was neu, auch mit einer Wiederaufnahme. Mhm. Und ich glaube, es will auch hören, was ich denke und so weiter.
Mhm. In Ihrer Branche ist das ähnlich wie in meiner. Alle kennen alle und alle reden ständig miteinander. Was hat man Ihnen denn im Vorfeld jetzt bislang über die Philharmoniker hier in Hamburg erzählt? Welche Info haben Sie über das Orchester? Haben alle gewarnt? Haben alle gesagt, da kannst du dich freuen, dass die sind super? Wie war da so die Vorab-Info?
Dass die sind sehr, sehr gut. Und das macht Spaß.
Aha.
Also, habe ich gehört und ich hoffe, es ist wahr.
Ja, das hoffe ich auch für Sie.
Das ist auch meine, also das ist auch, hat viel zu tun mit den Dirigenten. Ich meine, wenn ich bringe eine positive Atmosphäre und es macht Spaß für mich auch. Ich glaube, dass mit diesem Repertoire, ich liebe es so sehr, Das gibt auch irgendwas positiv für die Musiker, weil ich finde diese Musik so toll und so emotional. Es ist auch sehr schwer, aber wir haben schon alle Noten vorbereitet, also statt Forte, Piano und so weiter.
Okay.
Hoffentlich haben wir die schwierigste Stellen schon ein bisschen geändert. Es ist besonders in Zemlinski manchmal schwierig mit Balance, aber ich glaube, wir haben 2 Tage zusammen mit dem Orchester, alleine mit dem Orchester im März, um alles zu spielen und zum ersten Mal uns kennenzulernen. Und ich glaube, das ist genug. Und dann gehen wir einfach weiter mit Bühne und Sängern und mal sehen.
Es gibt ja Orchester, die gelten sozusagen als Dirigentenkiller. Da muss man nur falsch durch die Tür reinkommen, dann ist schon alles vorbei, dann kann man machen, was man will. Die gehorchen einem höchstens halb, wenn überhaupt. Ist das eine reizvolle Aufgabe für Sie, wenn Sie wissen, ein Orchester, zu dem ich jetzt gehe, oder ein Opernhaus, in das ich jetzt gehe, da muss ich mich wirklich warm anziehen, also ein falscher Blick und dann ist alles vorbei?
Ich kann sagen, es gibt Orchestern, die sind sensibler als andere Orchester.
Das ist schön ausgedrückt. Also das ist vornehm ausgedrückt.
Und besonders, was ich habe gemerkt, ist, dass man kann nicht sagen, ein ganzes Orchester ist so oder so, weil die sind Menschen in dem Orchester. Also das erste Oboe, ich kenne von die Name von dieser Person. Ich weiß, dass dieser erste Oboe in diesem Orchester ist ein bisschen sensibel. Und oder der spielt manchmal Pauke, vielleicht ist es ein bisschen sensibel. Und ich versuche immer viel Respekt für diese Menschen zu haben, weil als Dirigenten, wenn man kommt von außen, immer von außen, und man ist nicht jede Woche da. Und ich weiß das, weil ich habe als Geigerin jede Woche da gespielt. Also das ist ein großes Unterschied. Ich kenne diese Leute persönlich normalerweise nicht. Und man weiß nie, was ist los in das Leben von jemand. Und das heißt, ich komme immer mit Respekt. Und ich versuche in meine Vorbereitung immer zu denken, welche Momente in diesen Symphonie oder in diesen Oper sind am schwierigsten für dieses Instrument. Und besonders, wenn es ein Solo-Instrument im Orchester ist, so Horn, Solo, Klarinette, das zu spielen an dieser höchste Niveau, es gibt so viel Druck. Und wenn der Dirigent kommt und gibt noch mehr Druck, das hilft nicht, das hilft niemand. Das heißt, ich versuche immer, ja, sensibel zu sein. Und dann manchmal auch muss ich mich selbst sein. Und ich komme und ich gebe meine Energie. Und ich meine, das muss auch ganz natürlich kommen.
Haben Sie sowas wie ein Little Black Book, wo dann drin steht, erste Oboe in London, da muss man immer bitte sagen, sonst kommt nichts. Zweite Trompete in Paris, den darf man vor Mittag nicht ansprechen. Gibt es sowas wie ein Notizbuch, das Sie dann führen?
Ja, absolut. Mein Geheimnisbuch. Also ich schreibe viel. Ich schreibe viel in meiner Privatzeit. Und ich habe ganz viele Geschichten schon.
Aber die behalten Sie alle für sich besser.
Ja, genau. Ich teile es mit niemandem.
Da sind wir schon bei dem nächsten Thema. Sie müssen es ja wissen, weil Sie haben lange im Orchester Geige gespielt. Dirigiert man als ehemalige Geigerin anders als eine Dirigentin, die ausschließlich dirigieren gelernt hat oder vielleicht Klavier, aber damit nicht im Orchester war oder vielleicht Gesang und damit nicht im Orchester war. Also dieser Faden zu der kollektiven Seele von so einem Orchester, reißt der dann ab? Sobald man auf der anderen Seite vom Chefpult ist, vom Dirigentenpult ist, ist man raus aus diesem Club oder ist diese Witterung und dieses Verständnis füreinander immer noch da, dass sie genau wissen, ich kann Geigern ansehen, wenn die keine Lust mehr haben. Ich kann merken, wenn der Pauker keine Lust mehr hat. Verliert man das mit der Zeit, dieses Gefühl für ein Orchester als ein Ex-Orchestermitglied?
Sehr gute Frage und sehr poetisch gesagt. Ich meine, das ist absolut für mich alles, also alles, was ich mache jetzt, kommt aus meiner Zeit als Geigerin. Und ich habe natürlich viel gelernt von Freunden und ich habe auch selbst ein bisschen Horn gespielt, damit ich weiß, wie es geht und so weiter. Und ich spiele auch Klavier. Aber als Geigerin war ich also wirklich drin, voll drin. Und diese Erfahrung bleibt mit mir für immer. Ich meine, ich glaube, für alle Musiker, was wir haben, so zwischen 18 und 25 Jahre alt erlebt, das erste Mal Fünfte Maler zu spielen, das erste Mal eine Symphonie von Bruckner zu spielen, zum ersten Mal ein ganzes Oper zu spielen, das bleibt im Kopf und im Herz für immer. Das heißt, ich werde das nie vergessen. Aber meine Identität jetzt, nach so vielen Jahren als Dirigentin, ist was ganz anders. Und ich weiß, wie es geht, wenn man spielt sechste Pult, zweite Geige. Ich weiß genau, wie schwierig es ist, die Celli zu hören. auf der anderen Seite von der Bühne und so weiter. Ich weiß. Und ich glaube, das hilft. Aber ich denke nie, ich bin nicht mehr ein Teil von der Gruppe. Und das fehlt manchmal, weil ich bin immer alleine. Und das ist nicht meine Lieblingssache von dieses Beruf. Immer alleine zu sein und immer die einzige Person in diese Konzertsaal, die kann was sagen. ich finde, es ist sehr, sehr unnatürlich. Und ich traume immer von einer Welt, eine andere Dimension, wo die Musiker könnte auch was musikalisch sagen in eine Probe. Aber das ist natürlich, das geht nicht, weil dann, wie entscheidet man dann, wie wir weitergehen? Aber ich finde, dass ich bin jetzt nicht mehr ein Teil, nicht mehr ein Geigerin. Also ich spiele noch, aber ich bin nicht mehr ein Teil von dieser Geigergruppe. Nein.
Mhm. Weil wir jetzt beim Geigenspielen sind. Sie sind ja mit dem London Philharmonic jetzt in der Elbphilharmonie im Februar, Ende Februar, meine ich, war es. Mhm. Und beim ersten der beiden Abende ist Anne-Sophie Mutter da mit dabei, die eine ganz okaye Geigerin ist und spielt das Tschaikowski-Konzert. Wenn da jetzt irgendwas passiert, was weiß ich, Anne-Sophie Mutter sagt, heute ist mir aber gar nicht so danach, wären Sie noch in der Lage, nervlich und technisch dann einzuspringen und zu sagen, na gut, Tschaikowski-Konzert, so schwer ist das nicht, dann spiele ich es halt. Oder ist das was, wo Sie denken würden, ich bin noch nicht bekloppt, das mache ich nie mehr im Leben. Haben Sie sich das abgeschminkt, diesen Teil von Karriere solistisch dann womöglich noch auftreten zu wollen oder auftreten zu können? Ist es schöner, den Taktstock in der Hand zu haben, als womöglich die Geige und den Bogen?
Ja, für mich absolut. Viel schöner. Ich vermisse Spielen. Und ich habe selbst Tschaikowski-Konzert ziemlich oft mit Orchester gespielt, also vor 25 Jahren. Aber es war nicht wirklich ich fand es immer schwierig. Mhm. Erstmal zu viel Stunden zu üben. Ich fand es furchtbar.
Ich ja, wollte auch bei der Berufswahl, würde ich meinen.
Ja, man muss, also um Solisten wie Anne-Sophie Mutter zu sein, die hat das für so viele Jahre gemacht, man muss eine ganz besondere Persönlichkeit haben, wo man hat jeden Tag eine Lust, um dieses selbe Konzert nochmal zu verbessern, nochmal zu wiederholen. Und ich hatte das nicht. Ich war viel zu neugierig über Oper, über andere Repertoire. Ich wollte immer lesen und draußen gehen und einfach andere Sachen machen. Sprache, auch Sprache lernen, Fremdsprache lernen und das war für mich nicht möglich, also Solist zu werden. Es war nicht natürlich. Und ich freue mich so sehr jetzt, dass ich habe die Möglichkeit, mit einem Solisten wie Anne-Sophie Mutter oder wie eine von meinen Lieblingssolisten, Lieblingsgeigerin Christian Tetzlaff und Lisa Batiashvili und alle Simone Lamsma und Karen Gomio und die Geigerin, die ich liebe so sehr, die ich kann diese Interpretation hören, neben mir und so nah mir und also Musik mitmachen, aber dass ich muss nicht selbst spielen, das ist schön.
Ich weiß nicht, ob Sie schon mal mit Frau Mutter gearbeitet haben. War das so oder ist das jetzt auch ein Debüt, dass Sie das erste Mal aufeinandertreffen?
Es ist quasi ein Debüt. Wir haben also echt ein 3 Minuten langes Stück für Opus Classic zusammen gemacht vor 4, 5 Jahren für die Opus Classic Ceremony, Award Ceremony. Okay. Ganz kurz. Aber es ist also echt zusammen ein ganzes Konzert und ein Tournee zusammen zu machen, es ist zum ersten Mal.
Ja, ich frage mich nur, wenn Sie jetzt dann richtig miteinander arbeiten, ob es dann aus Ihrer Sicht womöglich einfacher oder schwieriger ist, dann zu sagen, Frau Mutter, diese Stelle da, die machen wir aber anders, als Sie das möchten. Die machen wir jetzt mal so. Glauben Sie, dass das funktioniert, dass Sie, dass jemand, dass ein, oder wie ist das mit einem Virtuosen oder mit einem Geiger oder einer Geigerin im Speziellen zu sagen, also ich kenne das Stück, ich kann das Stück, ich könnte das jetzt auch spielen, wenn ich wollte, wenn ich mal mehr geübt hätte. Ich kann Ihnen jetzt mal erzählen, wo das meiner Meinung nach lang gehen soll. Glauben Sie, dass das ist möglich und vielleicht sogar einfacher für Sie als ehemalige Geigerin und um einem Solisten zu sagen, da geht's lang, aber nicht da lang?
Schwer zu sagen. Ich glaube, in Realität würde ich nie was sagen, weil also nur wenn es ist eine Solistin, die ist sehr jung. Und ich weiß, dass diese Solistin spielt dieses Konzert seit nur 5 Jahren, nicht seit 50 Jahren. Ich meine, das ist echt ein lange Zeit. Also die Anne-Sophie Mutter hat mit Tchaikovsky Konzert ihr ganzes Leben lang gespielt, gelebt, geträumt, gearbeitet. Was könnte ich? Also ich muss sehr flexibel sein und ich werde versuchen, sie also bequem wie möglich zu machen, damit sie kann einfach spielen und dass sie fühlt sich wohl. Das ist alles.
Na gut. Einer Ihrer Mentoren und Motivatoren war ja Simon Rattle, der Ihnen, glaube ich, auch gesagt hat, Sie sollen doch jetzt mal da von diesem Pult weg und auch mal dirigieren. Ist das eigentlich immer noch so, dass er so eine Art Kummerkasten sein kann? Können Sie ihn jederzeit anrufen und sagen, ich verstehe dieses Stück nicht, die nerven mich alle, ich weiß nicht, was ich machen soll? Und haben Sie auch inzwischen selber schon so Mentees, die sich bei Ihnen dann melden können und sagen können, warum habe ich das jetzt angenommen? Warum bin ich jetzt hier in dieser Stadt bei diesem Orchester? Ich will nicht mehr.
Ja, schön. Ja, über Sir Simon rede ich ganz gerne, weil er ist sicher die wichtigste Person in meinem musikalischen Leben. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich kann ihn in jedem Moment anrufen. Wenn es gibt irgendwas, wo ich fühle mich ein bisschen verzweifelt oder ich weiß nicht, was soll ich machen und oder mit einem Stück, wo ich versuche, mich selbst zu vorbereiten, aber irgendwie finde ich nicht mein Weg und ich meine, mit meinem Orchester in Amsterdam machen wir ganz viele zeitgenössische Musik und ich habe ein ganzes Zyklus von Janáček-Opern gemacht. Der Simon hat alle Janáček-Opern selbst gemacht und ich glaube, jetzt gerade macht Aufnahmen von alle Janáček-Opern mit London Symphony. Das heißt, er kennt jede Note, er hat ganz viel gemacht, er kann es ist so einfach für ihn zu sagen, oh yeah, let me tell you. Don't do this in two. It won't work. Und das ist so schön. Und ich weiß, dass er hat John Carew als Mentor sein Leben lang. Der John Carew ist jetzt vielleicht 92 und kommt noch ins Konzerte von Simon und sagt nach dem Konzert, das war komisch oder das war gut. Und ich finde das so schön, wenn ein Dirigent hat jemand, die können dann ein bisschen Feedback geben. Weil manchmal, wir hören nur Kritiker danach, aber wir haben niemanden, die könnte das erklären, warum hat das gut funktioniert oder nicht gut funktioniert und was könnte wir also verbessern oder verarbeiten für nächstes Mal. Und er ist für mich immer da. Und das ist so schön.
Haben Sie denn selbst auch schon mal jemanden sanft ins Rampenlicht geschubst, weil Sie dachten, der versauert da hinten in den Bratschen, der muss mal da raus? Oder keine Ahnung, das ist ein junges Dirigiertalent. Da helfe ich jetzt mal nach und sage bei einem Orchester, das ich kenne, nehmt den mal, der ist gut. Ist Ihnen das selber schon passiert?
Ja, also oft. Ich habe einen Meisterkurs mit meinem Orchester angefangen, jedes Jahr, damit ich könnte dann, also normalerweise, wir laden dann 4 Dirigenten ein, und es ist ein sehr gutes Niveau. Es ist auch, um das Orchester kennenzulernen und vielleicht dann kommt irgendwas danach, eine Einladung oder ein kleines Konzert irgendwo, wo die können das ein bisschen probieren zusammen. Ich habe auch ganz viele Assistenten, die haben immer viel Fragen und die meisten von meinen Assistenten haben sehr viel Lust, mit mir zu sprechen, weil ich bin noch ziemlich jung ist. Nicht so jung, aber ich bin fast 45, aber also ich bin in der Mitte. Und ich kann dann Hinweis geben, also ein bisschen. Man weiß nie, also manchmal weiß ich nie genau, was soll ich sagen zu diesem jungen Dirigent, die sagt, oh, ich will einen Manager und wie kann ich das machen? Also solche Fragen sind schwierig. Aber wenn es ist musikalisch, dann freue ich mich immer. Mhm.
Ich habe mal eine womöglich taffe Frage. Also, Sie haben mal gesagt, Sie haben nicht das Gefühl, dass Sie in einem Männerberuf arbeiten. Gab es aber trotzdem Momente, in denen Sie nur, weil Sie kein Mann, sondern eine Frau sind, benachteiligt wurden, schlechter behandelt wurden, gar nicht behandelt wurden? Und wie sind Sie dann damit umgegangen?
Ich bin sehr dankbar, ich war nie schlecht behandelt. Also das nicht. Es ist viel subtiler momentan. Normalerweise, ich denke, also während Arbeiten, ich denke nie an diese Thema. Nie. Also echt nicht ein einziges Mal. Ich glaube, in unserer Musikwelt von Orchestern und Dirigenten und was das Publikum erwartet. Wir sind noch in, und manchmal was die Orchestermusiker erwarten auch. Wir sind noch in eine komische Phase. Bisschen. Weil wir sehen jetzt noch mehr Frauen. Aber ich habe das Gefühl, es ist noch nicht akzeptiert von allen. Hm. Auch wenn die Leute sagen das nicht, die denken das. Oder die kritische Auge ist noch mehr kritisch, wenn es ist eine Frau, als wenn es ist ein Mann. Das fühle ich ein bisschen, dass nicht von alle. Jüngere Generation, ich habe das Gefühl, es ist absolut völlig egal, ob es ist ein Mann oder eine Frau. Also die Mitglieder im Orchester, die sind so 35 und jünger. Die haben keine Ahnung von, wie es war früher. Das heißt, jetzt ist jetzt. Und ich meine, ich bin ein Senior im Vergleich mit einer Geigerin, die ist 25 Jahre alt. Aber für die Mitglieder im Orchester, die sind so 60 Jahre alt. Hm. Und obwohl es ist eine Frau oder ein Mann. Manchmal ist es noch schlimmer mit Frauen, weil es ist irgendwie unbequem. Das habe ich gemerkt. Irgendwie unbequem. Und für viele, die finden das ganz toll, endlich eine Frau zu haben. Das heißt, jeder hat eine andere Meinung, ein anderes Gefühl. Und man kann nicht sagen, dass alle denken so oder so. Ich glaube, es ist subtil, es ist innig, es ist irgendwas sehr persönlich. Und ich hoffe, dass in 5, 8, 10 Jahren wir werden dann noch ein bisschen weitergehen, wo es ist noch mehr absolut normal und dass wir müssen nicht immer sagen, ach, wie schön, endlich eine Frau. Das ist, wird so quasi egal sein. Mhm. Vielleicht in 20 Jahren oder 30 Jahren. Ich weiß nicht genau, wie lange wir brauchen. Aber und wir können nicht so viel Druck machen auch. Das kommt nicht über Nacht. Das braucht viel Zeit. Und die Frauen, die machen das, müssen das ganz natürlich machen. Und ich meine, ich hatte sehr wenig Hilfe in meiner Anfangszeit, weil ich war eine Frau. Es war das Gegenteil. Die Leute haben gesagt, ach, was für eine Überraschung. Wir haben einen jungen Dirigent diese Woche. Es ist eine Frau. Und das war was ganz neu. Ich meine, vor 10, 15 Jahren. Jetzt ist es gibt dieses Push. Mhm. Aber manchmal, dann kommt, ich finde, es ist so schade, wenn ich sehe Kollegen, die sind nicht bereit, zu so ein großes Orchester zu gehen, aber die gehen trotzdem, weil sie hat diese Einladung bekommen und zwar es ist toll und die denken, wow. Und die sind noch nicht bereit. Mhm. Das ist viel besser, 5 Jahre zu warten. Mhm. Das ist meine Hoffnung für die jüngere Generation von Dirigentinnen, dass die kann auch sagen, nein, ich warte. Ich warte ein bisschen, bevor ich gehe zu ein großes Orchester. Ich glaube, das würde uns in the long term helfen.
Ja, okay. Ihr Job ist ja bekanntlich sehr zeitaufwendig. Sie fliegen ständig von hier nach da, sie fallen in eine Probe rein, sie fallen in ein Hotel rein. Am Abend ist Konzert, am nächsten Tag müssen sie schon wieder zum nächsten Flugzeug und so. Haben Sie schon mal persönliche Opfer gebracht für Ihre Karriere, um dahin zu kommen, wo Sie heute sind? Keine Ahnung, den 60. Geburtstag von der Tante verpasst oder Weihnachten versprochen, ich bin da, aber dann ging es dann doch nicht. Und wenn sowas passiert ist, wie haben Sie das dann wieder für sich selbst oder für die anderen gut gemacht? Geht das dann überhaupt noch? Kann man dann sagen, ja, tut mir leid, Wiener Philharmoniker haben angerufen, was soll ich machen? Jetzt geht es gerade nicht mit der Geburtstagsfeier.
Also ein sehr gutes Beispiel ist, dass während dieses Tournee der 5. Geburtstag meines Sohns ist am 25. Februar. Wir haben unser zweite Konzert in Hamburg. Mein Mann kommt mit unserer Tochter, die ist 2,5, und unser Sohn und unserer Babysitterin mit dem Auto zu Hamburg. Und die bleiben mit mir 3 Tage, damit wir können seinen Geburtstag zusammen feiern. Und es ist ein bisschen verrückt, weil ich habe nur 4 Stunden von 9 Uhr bis 1 Uhr vormittags. Und dann müssen wir für diese zweite Konzert, wo wir spielen, 6. Tschaikowski, ein bisschen proben. Wir haben auch einen neuen Solist, weil die Anne-Sophie spielt am 24. Dann haben wir dieses zweite Konzert. Das heißt, also manchmal, also mit meiner Familie, wir finden immer einen Weg. Und ich bin jetzt gerade sehr, sehr vorsichtig mit meinem Planning. Ich habe ganz viel reduziert, weil ich will mehr Zeit mit meinen Kindern zu haben. Sie sind sehr jung, 2 und 4. Und auch für mich selbst. Also ich wurde, also auch bevor ich Kinder hatte, wollte ich auch noch mehr Zeit für mich selbst. Und ich bin ein bisschen Workaholic-Persönlichkeit, aber ich finde das auch, ich habe mein Limit. Und ich versuche immer nicht mehr als 2 Wochen Arbeit ohne eine Woche Pause dazwischen zu machen. Und wenn ich gehe als Gastdirigenten irgendwo, ich versuche nur eine Woche zu machen. Natürlich mit einem Opa ist es anders. So in Hamburg, als ich im April mit dem Staatsoper, mein Mann und mein Kids kommen die ersten 2 Wochen im April und bleiben mit mir in Hamburg. Und deswegen habe ich ein bisschen dieses Gefühl von Familiezeit und ein normales Leben zu haben, während also arbeiten. Es gibt auch andere Wochen, wo ich finde es viel besser, dass ich bin alleine. Zum Beispiel mit Wiener Philharmoniker jetzt für der Mozartwoche in Salzburg. Das war ein sehr wichtigste Debüt für mich. Und ich wollte 100% Konzentration für mich selbst haben. Das heißt, ich war da ganz alleine im Hotel und wollte nicht, dass mein Mann kommt mit und so weiter. Das heißt, es ist immer, also müssen wir immer entscheiden, es ist ein Work in Progress.
Haben Sie dann nicht womöglich auch hin und wieder mal Angst? Es gibt ja eine Phase in so einer Dirigentinnenkarriere, wo man sagt, ich nehme alles mit, egal, ich arbeite für 3. Wer immer anfragt, ich sage sofort ja, egal. Hauptsache Jobs, Hauptsache Mileage machen. Ist jetzt so eine Phase bei Ihnen da, wo Sie, wenn Sie jetzt sagen, also ich reduziere das, ich hätte dann womöglich immer diese Stimme im Hinterkopf, die mir sagt, oh wei, also nachher ruft keiner mehr an, wenn ich jetzt ständig Nein sage und dann sitze ich da und niemand will mich haben. Das ist wahrscheinlich eine schwierige Balance, oder?
Ja, ich glaube, wir alle Künstler in unserem Beruf, wir haben diese Krankheit, dass wir denken, wenn ich bin nicht immer da und immer in der Zeitung und immer visible, sehbar, dann ich verschwinde und alles ist vorbei. Und das ist nicht die Realität. Ich glaube, unsere Welt würde noch besser und noch mehr entspannt sein, wenn wir könnten sagen, okay, ich hab mein ganzes Leben lang so viel gegeben zu meinem Kunst und meine Arbeit. Und ich meine, auch von Kindheit an, ich erinnere mich jeden Tag üben als kleines Kind. Und es macht keinen Spaß. Ich meine, ich habe es gemacht, weil meine Eltern haben gesagt, du musst üben. Es ist okay, wenn ich lebe ein bisschen. Mhm. Ich bin auch ein Frau, ich bin ein Ehefrau, ich bin eine Mutter, ich bin eine Person. Ich liebe Natur, ich liebe Wandern. Ich brauche manchmal Zeit, um ein bisschen Spaß zu haben und nicht nur von Orchester zu Orchester und Flugzeug zu Flugzeug zu gehen. Ich sage das, obwohl ich habe noch das Gefühl, dass ich arbeite jeden Tag ohne Pause. Und auch wenn ich nicht mit einem Orchester, mein Kopf ist immer da und ich denke immer, oh, ich muss Peter Grimes studieren heute. Also wie viel Uhr es ist und auch in zweiter Art, was werden wir machen mit dieses Offstage Tour und wie werden wir, also mein Kopf arbeitet immer. Und manchmal, man braucht auch Zeit, um studieren, also einfach zu Hause zu bleiben. Ich habe mein Studio hier mit Klavier, mit Geige. Ich singe, ich weiß nicht, ich tanze, ich traume ein bisschen von meinem nächsten Projekt. Und das, diese Zeit, um mich sehr, sehr gut und sehr tief zu vorbereiten, ist auch für mich in dieser Phase meiner Karriere sehr, sehr wichtig. Ich will nicht nur oberflächlich machen und nochmal vierte Tchaikovsky dirigieren, weil ich kenne das von Herz und ich kann das irgendwann in der Nacht dirigieren. Das ist nicht genug für mich. Ich will noch tiefer gehen und das braucht Zeit.
Hm. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, aber das will ich mir dann auch nochmal nicht verkneifen. Sie sind Amerikanerin, Sie sind in New York geboren. Sie sind wahrscheinlich als Kind beim Shopping am Trump Tower vorbeigelaufen und jetzt vor ein paar Tagen hat Ihr wunderbarer Präsident gesagt, wir machen das Kennedy Center, das Trump Kennedy Center dicht, wir renovieren das für 2 Jahre. Wie froh sind Sie eigentlich, dass Sie Jobs, Engagements in Europa haben, im Rest der Welt und dass Sie raus sind aus dieser Situation, in der das Land jetzt ist und in der die Kulturszene in den USA jetzt ist. Wie geht man damit um als Expat, der das ja sieht und sich sagt, wahrscheinlich, um Himmels Willen, was passiert denn da mit meinem Land?
Ja, große Thema. Ich bin sehr dankbar, dass ich lebe in Amsterdam. Ich fühle mich wohl hier. Und sicher. Aber New York ist meine Heimat und ist für immer meine Heimat. Und ich vermisse New York City jeden Tag. Das Lebensstil in New York City ist auch sehr schwierig. Ich meine, ich liebe Natur. Das ist nicht it's not exactly a nature city. Aber ich finde das sehr traurig, was ich sehe, was ich höre, was ich lese. Es ist sehr, sehr traurig. Ich habe natürlich viele Freunde, viele von meinen amerikanischen Freunden, die sagen, oh, you're so lucky that you got out, you know, you live in Europe. Ja, okay, das ist, das ist schön, dass ich habe vielleicht ein europäisches Leben. Ich finde es auch schön, dass für Musiker ist es viel einfacher zu reisen in Europa. Man kann, also eine Stunde mit dem Flugzeug bin ich in Stockholm oder Berlin oder Paris mit dem Zug und das ist auch noch schwieriger von Amerika. Aber mein Herz liegt noch, also mein Herz ist noch mit meinen Freunden in Minneapolis zum Beispiel. Ich habe oft dieses Orchester, Minnesota Orchestra, dirigiert. Ich habe ganz viele Freunde in dem Orchester in Minneapolis und St. Paul Chamber Orchestra. Es ist absolut verrückt, was die Leben bringt jetzt da in der Stadt. Und ich denke jeden Tag. Also das heißt, ich habe nicht das Gefühl, oh ja, I escaped. Mhm. Ich bin in mein Herz und meine Seele und mein Kopf immer mit. Ich fühle das mit, obwohl ich bin sehr weit weg. Das ist noch sehr traurig. Aber ich habe Hoffnung. Also ich habe sehr viele, ich kenne sehr viele positive Geschichten und ich kenne sehr viele Menschen jetzt, die kämpfen und will das nicht mehr. Und ich glaube, dass wir werden in die nächsten 5 Jahre, ich hoffe, was unterschiedlich sehen. Und the pendulum has to swing back the other way. Mhm. It has to. Ja, das ist mein Hoffnung, das ist mein Traum.
Ja, da wollen wir mal hoffen. Kommen wir mal zu was ganz anderem. Wenn Sie ein Orchesterinstrument neu lernen müssten, Geige können Sie ja jetzt halbwegs, welches wäre das?
Horn.
Horn?
French Horn.
Ja, aber warum? Dagegen ist Geige doch einfach.
Ich hatte ein Horn von mein Freund David Cooper. Er hat ein bisschen Unterricht gegeben vor 10 Jahren. Ich habe ein bisschen geübt. Das war ein Horn von James Somerville, ein Hornist von der Boston Symphony. Und dann nach 2 Jahren habe ich das zurückgegeben. Aber ich würde gerne die große Soli von Ein Heldenleben am Ende oder 5. Tchaikovsky, 2. Satz.
Und mittendrin so ein Kiekser.
Ja, Hutspieler. Ich habe es versucht zu spielen. Es war schlimmer als furchtbar. Aber ich finde dieses Klang von Horn so schön. Und auch, wenn die spielen alle zusammen. Oder im Scriabin, Le Poème de l'Extase, 8 Hörner am Ende. Ich würde gerne so 8-8 Horn spielen. Mhm. Fürs Horn spielen, das ist so schön.
Oder bei der Götterdämmerung oder so. Mit.
Ja, absolut. Ja. Genau. Reingold.
Gibt es ein Musikstück, das Sie heimlich lieben, von dem Sie aber nie jemandem was gesagt haben, weil es Ihnen zu peinlich ist? Sowas wie kleine Nachtmusik oder so? Keine Ahnung, vielleicht gibt es so ein Guilty Pleasure?
Ich finde eine kleine Nachtmusik sehr schön. klassische Musik vielleicht nicht peinlich. Mein Mann findet es peinlich, wie ich singe zu meinen Kindern. Weil ich singe nie. Er sagt immer, du bist ein großer Dirigenten und dann du singst diese dumme Lieder am Abend. Ich singe immer Moon River von diese Breakfast at Tiffany's, Audrey Hepburn. Moon River ist ich finde es sehr schön und nichts peinlich, hoffentlich.
Okay. Welches Klischee über Dirigenten oder Dirigentinnen nervt Sie eigentlich am meisten? Da gibt es ja ein paar.
Mhm. Was nervt mich? Ich glaube, es nervt mich, dass die Leute sagen, das ist ein egoistisches Beruf. Weil ich finde, das ist ein einsames Beruf. Und ich würde gerne diese Rolle mit anderen Musikern teilen, wie ich habe früher gesagt. Momentan ist ein großes Thema mit Kollegen und Freunden im Orchester. Wir haben diese Frage gestellt. Ist es besser, dass ein Dirigent ist sehr böse oder nett und dass die Leute haben diese Inspiration, weil die lieben dieses Dirigent und die will spielen. Ist es besser, geliebt zu sein und dann die Leute spielen für dich, weil die haben diese Liebe und Inspiration oder von Angst und weil ein Dirigent so streng ist und die Leute würde nie unvorbereitet sein oder Und was ist besser? Und ich habe keine Antwort für diese Frage. Ich glaube, ein bisschen von beider Seite ist gut.
Kennen Sie das deutsche Sprichwort, nett ist die kleine Schwester von Scheiße?
Genau, das ist sehr, ja. Das ist, Also manchmal, ja, man muss, ja, schwer zu sagen. Ich glaube, es muss von selbst kommen, dieses Respekt. Die Musiker müssen Respekt haben und dann die üben und will spielen, auch weil die haben dieses Respekt für diese Dirigent. Aber manche würde sagen, nein, du musst streng sein. keine Ahnung. Ich habe noch nicht ein perfektes Antwort gefunden.
Hm. Seit wie vielen Jahren fehlt Ihnen eigentlich das Geigenspielen im Tutti nicht mehr? Oder fehlt es Ihnen immer noch? Wie gehen Sie damit um, wenn Sie da stehen, da vorne, ohne Geige und ganz viele Geigen spielen ganz schöne Dinge und Sie dürfen halt nicht mitspielen? Also Sie könnten vielleicht, aber ist jetzt nicht mehr Ihr Job.
Und es passiert nicht wirklich mehr, dass ich will im Orchester spielen. Es ist mehr Streichquartett zu spielen, das fehlt mir. Und das kann ich aber in meiner Privatzeit natürlich machen mit Freunden. Und das ist eine meiner Lieblingssachen. Es ist so am Abend eine Flasche Rotwein und Late Beethoven zu spielen mit Freunden bis 3 Uhr in der Nacht. Das ist so schön und das kann ich noch machen. Aber im Orchester zu spielen, es ist so schwierig. Wenn man ist nicht dann drin, also das letzte Mal, dass ich im Orchester gespielt, das war 6. Tchaikovsky und es war der New York String Seminar in Carnegie Hall unter Jamie Laredo, weil es war eine Reunion von alle die letzten 50 Jahre oder irgendwas. Und wir waren da mit viele sehr bekannte Orchestermusikern und ich habe zweite Geige gespielt und ich habe die Flötestimme gespielt. Ich habe falsch gespielt, weil ich bin gewöhnt mit Studieren, um alles zu spielen.
Und dann
war so peinlich, habe ich gesagt, okay, ich kann das nicht mehr machen.
Na gut, aber Sie müssen ja auch nicht. Von daher, Sie sind da ja rausgewachsen. Also, dann ist ja auch okay. Wissen Sie eigentlich noch, was Sie mit Ihrer ersten professionellen Gage gemacht haben? Also jetzt nicht als Geigerin, sondern die erste professionelle Dirigentin-Gage. So nicht Studien, also kein Uni-Orchester oder sonst was, sondern richtig Profi-Orchester.
Oh, gosh. Also ich erinnere mich, die erste Engagement, die ich hatte als Dirigent, war International Contemporary Ensemble in Brooklyn, New York. Und es war alle zeitgenössische, jüngere Komponisten, die haben manchmal ganz komische Stücke geschrieben. Und wir haben auch ganz viel John Adams gespielt und ich habe früher Geige in International Contemporary Ensemble Geige gespielt. Und dann haben die gesagt, Carina, du bist so gut als Dirigentin, also dirigiere dieses Konzert mit uns. Und das war vielleicht das erste bezahlte Engagement. Aber mit großem Orchester, ja, das war sicher in Dallas, mit Dallas Symphony, als ich Assistentin war. Weil ich habe Wahnsinn viel Konzerte mit dem Orchester gemacht in meine 2 Jahre. Also fast 60 Konzerte.
Aber sind Sie dann der Typ, der sich belohnt nach so einem Termin, nach so einer Premiere und sagt, so, das Geld haue ich jetzt auf den Kopf. Das bleibt nicht auf dem Konto, da tue ich mir jetzt was Gutes.
Nee. Ich bin nicht, I'm not a big spender. Nein, und ich bin auch nicht so ein Shopping-Person. Mein Mann muss immer alle meine Kleidung kaufen und sagen, ja, du brauchst ein schöneres Hemd. das ist nicht wirklich meine Sache. Also wie gesagt, ich habe mein Geld für Urlaub. Das, also ein sehr schöner Urlaub am Strand oder in Bergen, dann, also ein schönes Airbnb zu mieten, dann würde ich alle Geld geben.
Okay. Dann kommen wir mal so ein bisschen zum Ende. Die letzte Frage, die ich mir noch aufgehoben habe, die ist vielleicht ein bisschen doof aus Ihrer Sicht, aber ich bin ja kein Praktiker. Könnten Sie eigentlich mit irgendeinem Taktstock von irgendjemandem dirigieren oder können Sie nicht auf die Bühne, wenn Sie nicht Ihren eigenen Taktstock haben und der muss es sein oder kann es zur Not ein Bleistift sein oder was auch immer? Sind Sie so eigen? Also ich habe immer meinen eigenen Kugelschreiber dabei. Wenn der nicht dabei ist, dann weiß ich, dann kann ich nicht. Wie ist das bei Ihnen mit Taktstöcken?
Ich benutze momentan, mein Lieblingstaktstock momentan ist ein Taktstock, das ist, alle waren Geschenke von Assistenten von mir. Und das war von einer Assistenten, ein sehr guter Dirigenten, die spielt Bratsche im RSB in Berlin, Christiane Silber. Und sie ist zu mir gekommen und sagt, ja, ich habe diese alte Taktstocke und ich finde die nicht so gut. Und eine von diesen Taktstocke, es ist nicht besonders, ist mein Lieblings. Und ich habe zum Beispiel, das war ein sehr schönes Geschenk von Patricia Heiting, die Frau von Bernard Heiting, hat mir 5 Taktstock von Bernard Heiting geschenkt nach einem Konzert in London mit dem London Philharmonic, weil ich habe ein bisschen mit Bernard Heiting studiert und er war auch für mich ein sehr wichtiger Mentor. Und sie hat ein schönes Schachtel mitgebracht mit 5 Taktstock von Bernard, also zu mir gegeben. Das war so schön. Und ich habe eine Probe gemacht mit Truls Mork. Er hat Schumann-Konzert mit The London Philharmonic gespielt. 3-mal in dieser Probe ist der Taktstock von meiner Hand in der Luft und irgendwo im Orchester gelandet. Und nach dem 3. Mal habe ich gesagt, I'm so sorry. Ich benutze diesen Taktstock von Bernard Haitink und das war zu rutschig. Und ich könnte das nicht benutzen.
Ich hätte gedacht, das wären jetzt so Sonntagstaktstöcke für ganz besondere Gelegenheiten, werden die mal rausgeholt. Aber wenn das jetzt nur Showpieces sind, dann ist es vielleicht auch okay. Aber gut, dann bin ich doch mal gespannt, mit was Sie dann jetzt hier dirigieren, wenn Sie im Februar und im April da sind. Erstmal aber vielen Dank für das Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich bin gespannt auf das, was ich dann von Ihnen zu hören und zu sehen bekomme. Also, Sie sind am 24. und 25. Februar in der Elbphilharmonie mit London Philharmonic und dann ist am 12. April ist die Premiere in der Staatsoper mit Frauenliebe und Sterben. Da sind unter anderem Annette Dasch dabei, Marlis Petersen, Elsa Dreisig, 8 Vorstellungen, also Sie haben gut zu tun und wahrscheinlich werden Sie dann ja auch wieder eingeladen. Das wünsche ich Ihnen dann und wann immer Sie das nächste Mal in der Elbphilharmonie sind, das wird schon klappen. Also erstmal vielen Dank für das Gespräch und dann sehen wir uns hier und alles Gute.
Danke, es war eine Freude, danke.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.